Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Remote-Folge von der OOP 2025 mitgebracht. Bei mir zu Gast war Benjamin Hummel. Ich habe mit ihm über das Thema gesprochen, wie uns KI beim Refactoring und bei der statischen Analyse von Source Code behilflich sein kann, um Qualitätsprobleme in bestehender Software zielgerichtet zu beheben. Ein sehr spannender Ansatz, wie ich finde, wo die KI wieder mal konkret Nutzen stiften kann. Also viel Spaß bei der Folge. Und ich habe Neuigkeiten für euch. Besser gesagt, exciting news. Als Lauscher und Lauscherinnen habt ihr ja sicher mitbekommen, dass es manchmal auch englische Episoden gab. Da hat mich dann immer zweierlei Feedback ereilt. Erstens, bitte keine englischen Folgen mehr hier, ich möchte deutsche. Oder zweitens, bitte mehr englische Folgen, das ist super spannend. Im Coaching würde ich jetzt fragen, was ist denn da das sowohl als auch? Genau, ein neuer Podcast. Und seit 2 Wochen ist er nun online, Software Testing Unleashed. Gleiches Format wie hier, wöchentliche Experteninterviews zu Themen rund um Softwarequalität, als Inspiration für unsere Community, nur halt auf Englisch. Und mit internationalen Gästen, wie zum Beispiel Lisa Crispin, Chris Armstrong, Gitte Ottersen, Rick Marcellis und, da kommen noch ganz viele mehr. Hör gern mal rein, du findest den Podcast wie gewohnt auf Apple, Spotify, ja, auch auf RTL Plus und als Video auf YouTube oder im Podcast-Laden deines Vertrauens. Die Links und Infos dazu findest du unter tul.fm. TUL steht für Testing Unleashed. Pfiffig, ne? Dieser Podcast hier, der bleibt natürlich bestehen, wie er ist. Ihr bekommt weiterhin Qualität auf die Ohren, aber auf Deutsch und nur auf Deutsch. Und wie immer freue ich mich über euer Feedback an podcast@software-testing.fm und viele positive Rezensionen auf Apple und Spotify, damit dieser Community-Podcast weiter wachsen kann. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Benjamin, schön, dass du da bist.
Hallo Richie, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr. Das ist ja eine OOP-Remote Nachholfolge. Es ist jetzt noch vor der OOP, aber es wird ausgestrahlt nach der OOP. Ich kann dieses Jahr leider nicht dabei sein, weil ich leider Skifahren muss zu der Zeit. Das tut mir ja total weh. Aber ihr werdet auch ohne mich viel Spaß haben. Und ich bin froh, die spannenden Themen von der Konferenz trotzdem schon in den Podcast auch zu holen. Und ja, ich habe die Speakerliste mir durchgesehen, die Themenliste, und da bin ich bei deinem hellhörig geworden, weil da für mich auch ein spannendes Thema drinnen ist. Es geht um KI, wie uns KI helfen kann im Sinne der statischen Analyse auch da zu unterstützen. Und das war für mich immer so ein bisschen was Neues, ein bisschen was Praktisches. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich im Podcast haben. Genau. Ja, und da würde ich sagen, dann stürzen wir uns da gleich auch mal mit aufs Thema. Worum geht's denn da? Wofür nutzt ihr denn da KI?
Also mein Hintergrund insgesamt ist ja im Bereich statische Analyse für Qualitätssicherung, Qualitätsverbesserung von Softwaresystemen. Und wie alle anderen, im Prinzip auch, haben wir uns jetzt halt damit beschäftigt, was kann man denn damit machen in unserem Umfeld. Und das heißt, es geht weniger darum, neuen Code zu generieren, sondern das System, das ich jetzt schon habe, zu schauen, was will ich denn verbessern an der Stelle. Und statische Analyse wirft mir, wie man es kennt, sehr viele verschiedene Probleme entgegen, die in meinem System schlummern. Ich habe typischerweise auch einen Regelsatz mit Hunderten, vielleicht Tausenden von Regeln. Und das sind teilweise triviale Dinge, fehlender Kommentar an irgendeiner Stelle, wo ich ihn eigentlich erwarten würde. Das können auch kompliziertere Sachen sein, wie potenzielle SQL-Injection, wirkliche Null-Counter-Dereferenzierung und so weiter. Also sozusagen der Schweregrad variiert sehr stark, aber ich habe halt unglaublich viele Ergebnisse. Also wer solche Werkzeuge schon mal eingesetzt hat, der weiß, je nachdem, wie groß das System ist, habe ich da schnell mal ein paar Tausend, ein paar Zehntausend. Wir haben auch schon Systeme mit Millionen von solchen Kollektionen gefunden. Das heißt, ich muss erstmal schauen, wie ich eigentlich damit umgehe überhaupt. Das eine, womit man sich natürlich beschäftigen kann, ist da priorisieren, sortieren, vielleicht auch Positives rausfiltern. Das, was wir uns auch angeschaut haben, ist speziell was in dem Vortrag dann eben auch angesprochen wird, ist die, ist, ob ich nicht bei der Behebung von diesen Problemen Unterstützung kriegen kann. Weil viele von denen sind nicht so richtig schlimm. Also ein kleiner Kommentar alleine tut mir nicht weh, wenn Tausende davon fehlen, ist irgendwie ärgerlich. die alle von der Hand beheben, ist sehr viel Arbeit, weil das ist halt jedes Mal ein bisschen was ändern am System. Idealerweise muss ich es nachtesten, auch wenn ich da irgendwas geändert habe, dass ich nicht ein neues Problem eingebaut habe. Und die Frage ist, kann ich nicht solche sehr lokalen Fixes mit KI-Unterstützung einfach erzeugen lassen?
Das ist ja echt ein spannendes Thema, weil das ist, ich komme ja häufig in Unternehmen und es war das Erste, was ich frage, ist, habt ihr denn statische Analyse? Und dann heißt es meistens, ja, wir haben da das dies oder das oder jenes, ne, ein tolles Tool oder Open Source oder irgendwas. Und ich sage, was macht ihr denn so damit? Ja, da kommen so viele Sachen raus und wir wissen nicht so genau. Und was dann manchmal passiert, ist, dass einfach Regeln abgeschaltet werden, weil es zu viel ist. Ne, und so. Und also man laviert da so rum. Ne? Also ich kann das total nachfühlen, was du sagst, dass man da eigentlich sich schwer tut, da ranzugehen. Ja.
Ja. Mhm. Also Regeln abschalten ist ja noch positiv. Also ich kenne eher die sagen, dass das läuft da. Und wir gucken lieber gar nicht mehr rein. Wir empfehlen ja sogar Regeln abzuschalten, dass man halt die schwerwiegenden erstmal angeht, bevor man komplett überflutet wird von
ja,
werden.
Ja, ja,
ja. Aber es ist, wird auch stiefmütterlich behandelt, das Thema. Das sehen wir auch.
Ja, ja. So, und ihr habt euch jetzt angeschaut, wie man KI nutzen kann, um diese Behebung zu unterstützen, ne?
Genau. Also man kennt das im Prinzip ja schon, wenn ich selber Code entwickle, in meiner Entwicklungsumgebung habe ich ja auch statische Analyse in der Regel eingebaut. Das heißt, da kriege ich irgendwo Code unterringelt, dass da irgendwas nicht so ist, wie es die Umgebung erwarten würde. Und da gibt es in ganz vielen Fällen dann die Möglichkeit, dass ich dann rechts Maustaste oder wie auch immer draufklicke und sage, ich will dieses Problem behoben haben. Und je nachdem, was es für ein Problem ist, also keine Ahnung, da ist ein unbenutzter Import, der wird einfach rausgelöscht, das ist ein triviales Beispiel. Aber ich muss wenig selber tun und kann mir mehr von der Maschine machen lassen. Und was jetzt spannend ist an den letzten Entwicklungen, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, ist, dass wir eben mit diesen Large Language Models jetzt die Möglichkeit haben, sehr viel flexibler mit dem Code und auch mit der Sprache zu arbeiten. Also wenn ich zum Beispiel, ich hatte dieses Beispiel initial, dass mir der Kommentar fehlt für irgendeine Methode. Jetzt kann ich hergehen, die Methode durchlesen, überlegen, was dahin soll für einen Kommentar. Das kostet mich mehr oder weniger viel Zeit, je nachdem, wie tief ich im Code bin. Das wäre aber was, wo wir vor 3 oder 4 Jahren man sich sehr schwer getan hätte. Also es gab dann noch so Tools, die, manche kennen das vielleicht so, diese Dokumentationsgeneratoren, die den Methodennamen nehmen und dann den Methodennamen so Leerzeichen einfügen und dann kommen da relativ sinnlose Dinge raus. Wenn man das jetzt heute macht und einfach so den ganzen Methodeninhalt in eins von diesen KI-Modellen reinsteckt, das ist erstaunlich, was die da reinpacken. Also da ist wirklich eine sehr, relativ sinnvolle Zusammenfassung und dann nochmal ein paar Details dazu. Wo es auch nochmal sinnvoll ist, vielleicht nochmal drüber zu gehen und das nachzuschärfen, aber das ist auf jeden Fall deutlich weniger auch als da sozusagen von Null anzufangen. Und das sind einfach jetzt Dinge, die früher ganz kaum oder wenig gingen, gerade auch dieses Sprachbestehen, also sozusagen aus der statischen Analyse, wir sind relativ gut darin, Code zu analysieren und dann Parsebäume aufzubauen und Datenfluss und sowas zu verstehen, aber das ist halt alles sehr syntaktisch und oder sprachsemantisch, aber nicht natürlichsprachig. Und diese Aspekte, die kriegt man jetzt sehr schön mit abgebildet und tatsächlich ist ja auch das Verstehen von dem Code erstaunlich fortgeschritten zwischen den Modellen. Mhm. Also und damit sind jetzt Dinge möglich, die vorher einfach nicht funktioniert haben.
Mhm. Jetzt gibt's ja, kannst du da so ein paar Beispiele nehmen, was man denn da für typische Fehler gut beheben kann mit, also Kommentar, das kann ich noch gut nachvollziehen. Hast du da noch ein paar andere Beispiele?
Also das Schlimme ist, es ist gar nicht so einfach, das pauschal zu sagen. Also die naive Hoffnung ist ja, man nimmt halt einfach das Stückchen Code, das man hat und das, was die statische Analyse ausspuckt an Beschreibung von einem Problem und manchmal kriegt man auch noch so Beschreibungstexte dazu, die sagen, warum ist das ein Problem und wie sehen typische Fixes aus. Und das schmeiße ich einfach alles in das Modell und dann spuckt mir das schon den richtigen Code wieder aus. Und das funktioniert erstaunlich oft sehr gut. Also das fängt eben an von, dass da Kommentare ergänzt werden, dass okay, die unused imports weglöschen, das traut man denen auch noch zu, den Modellen. Aber auch komplizierte Refactorings, wo ich sage, okay, diese Methode ist mir zu lang und dann zieht wird ein Vorschlag gemacht, wo wirklich 2 Methoden rausgezogen sind, die Methode einen vernünftigen Namen, die irgendwie Sinn ergeben und es ist alles irgendwie in sich konsistent und das ist tatsächlich auch was gar nicht so einfach ist. Also selbst wenn ich es von Hand mache, muss ich ja doch relativ viel Überlegungen reinstecken, wo ist denn der richtige Punkt, wo ich die Methode zerschneide und sowas funktioniert auch, aber es gibt auch immer wieder die Fälle, wo man also die Hände vom Kopf zusammenschlägt und sagt, wie kommt das Modell auf diese Idee? Und das ist leider im Moment, zumindest bei dem, was wir gesehen haben, nicht sehr konsistent. Also das heißt, wir haben tatsächlich auch für die gleiche Problemklasse teilweise Fälle, wo es sehr, sehr, sehr schön funktioniert und andere Fälle, wo sich das Modell komplett verheddert und einfach unsinnigen Code ausspuckt oder teilweise nicht Code, der nicht mal valid ist.
Okay, ja. Ja gut, das passiert ja gerne mal auch, ne? Jetzt ist es bei diesen Dingen, wo der Fehler behoben wurde, wenn ihr das dann geprüft habt, kannst du uns da mal so eine Einschätzung geben, wie oft war denn das dann wirklich richtig, was der gemacht hat? Also das heißt ja nicht nur, weil es kompilierbar ist, dass es dann funktioniert, sondern war denn dieser Fehler dann auch wirklich behoben? Ja. Und hat es nachher noch funktioniert? Also die Funktion der an sich, ne? Mhm.
Und ist das Problem vielleicht auch gelöst überhaupt? Also manchmal wird dann auch ganz viel umgebaut und ich habe das eigentliche Problem immer noch drinnen, weil die Methode vielleicht immer noch so lang ist oder sowas in der Art. Genau. Ja, also das ist tatsächlich ja der ganz wichtige Punkt, weil was man immer wieder sieht, ist, es gibt so diese Anekdoten, ich habe jetzt zweimal was mit ChatGPT ausprobiert und dann erzähle ich allen, KI ist die Zukunft und ihr könnt alle euren Job hinlegen, das kennen wir ja zur Genüge. Und die Frage ist, trägt es dann wirklich in der Breite? Und was wir dafür gemacht haben, ist eben einen Benchmark aufbauen. Das heißt, wir haben uns jetzt einfach aus einem größeren Projekt dann 100 solche Verletzungen rausgenommen, um mal so ein zufälliges Sample zu haben und haben systematisch auch mit verschiedenen Modellen, weil da gibt es ja doch auch gefühlt schon Monatstakt immer wieder neue Entwicklungen, geschaut, was ist dann das Ergebnis dann, was da rauskommt. Und das, jetzt müsste ich es fast an dich übergeben, weil das ist ja schon fast ein Testproblem, was gar nicht so meine Expertise ist. Wie stelle ich denn jetzt fest, ob die Ausgabe eigentlich das ist, was ich haben will? Weil das ist ja, der Lösungsraum ist ja sehr groß und es gibt sehr viele valide Lösungen. Und im Moment ist unsere Antwort einfach Handarbeit. Also das heißt, ich gucke wirklich von Hand 100 Mal pro Modell diese Beispiele an, gucke, ob das eine sinnvolle Lösung ist, ob der Code noch valide ist, ob das auch alles das macht, was es vorher gemacht hat. Mhm. Man kann natürlich ein bisschen cachen, also das heißt, wenn das jedes Mal alle Modelle die gleiche Antwort geben, dann gewinne ich da ein bisschen was, aber es kostet natürlich Zeit, das einmal durchzuspielen. Und daraus kann man dann eben relativ schnell sagen, wie gut funktioniert das, und das Ergebnis ist, war je nachdem, wo man steht, also ungefähr in 2/3 der Fälle funktioniert das wirklich gut. Da sind die Ergebnisse so, dass ich sage, dann kann ich direkt übernehmen oder vielleicht muss ich mir noch ein bisschen anpassen, dass ich irgendwas nochmal umbenenne und nicht ganz zufrieden bin, aber es erspart mir deutlich Arbeit. Das heißt, eigentlich sehr positive Nachricht. Auf der anderen Seite habe ich einfach 1/3 Rauschen dabei, was einfach Quatsch ist. Und das ist dann sehr schön unbefriedigend, weil der Aufwand, den ich in das Review stecken muss, um wirklich zu überprüfen, ist das dann richtig oder werden da nicht irgendwie subtile Fehler eingebaut, der ist teilweise genauso hoch oder höher, als wenn ich es gleich selber aufräume. Und dann gewinne ich wieder nicht so viel dabei. Und tatsächlich ein Problem, das wir dabei auch gesehen haben, ist, dass die Modelle sehr stark trainiert sind darauf, das ist der richtige Begriff, die wollen gefallen, die möchten eine Lösung präsentieren. Selbst wenn man den Eindruck hat, die können das gar nicht. Und auch von dem Prompt ist das offen formuliert. Das heißt, man räumt den Modellen auch die Möglichkeit rein zu sagen, okay, nicht weiß, dann sagt, das geht nicht. Das haben wir tatsächlich nur 2-mal insgesamt gesehen in diesen ganzen Experimenten, sondern die versuchen dann mit Gewalt irgendeine Lösung zu produzieren und dann was mir viel mehr Probleme bereitet, als wenn das Modell sagt, nee, weiß ich nicht. Weil dann weiß ich, okay, dann mache ich es halt von Hand. Da brauche ich nicht viel drüber nachdenken.
Mhm. Genau. Habt ihr denn auch da, statische Analyse hat ja auch, so ein bisschen die Herausforderung, dass sie ja mit sehr vielen unterschiedlichen Technologien umgehen muss. Mhm. Also Programmiersprachen in dem Sinn. Und da gibt es ja durchaus viele. Und habt ihr euch da auch verschiedene angesehen oder auf welcher habt ihr euch da auch fokussiert?
Also jetzt in unserem Testset haben wir vor allem so Mainstream-Sprachen. Also da ist Java drin, da ist C# drin, da ist JavaScript drin. Ich vermute, dass es sehr dünn wird, aber tatsächlich, ich habe es noch nicht probiert, wenn ich Richtung, keine Ahnung, SAP-Entwicklung. Aber Code gibt es deutlich weniger Open-Source-Trainingsdaten als für Python zum Beispiel. Da würde ich erwarten, dass es auf jeden Fall schlechter wird.
Ja, ist wahrscheinlich vergleichbar auch mit den ganzen Code-Generatoren, die es ja auch so gibt. Ne? Also man sieht ja auch, dass so Exoten, da generiert er dann auch mal ein bisschen komische Sachen dann vor sich hin.
Ja,
ne?
Ja, genau. Ja. Also ja. Man merkt ja schon die Tendenz von den Modellen, dass sie halt die Sprachen, wo es sehr viel Daten gibt, die funktionieren gut. Da, wo ich sehr nah an Themen sind, wo es Open-Source-Projekte zu gibt, bin ich auch relativ gut. Also keine Ahnung, es gibt ja nur diese Beispiele, wenn ich mir eine Fitness-App oder sowas von einem von diesen Modellen generieren lasse, dann wird die wahrscheinlich relativ gut funktionieren, weil da gibt es so viele Open-Source-Beispiele, dass das wahrscheinlich sehr gut austrainiert ist. Wenn ich eine sehr spezielle Anwendung habe, dann ist schon wieder die Frage, ich weiß es nicht, wenn ich mir eine Steuerung für ein Flugzeug oder sowas haben würde, weiß ich nicht, habe ich noch nie getestet. Vermutlich würde weniger gut funktionieren.
Es ist jetzt bei der statischen Analyse eh immer so ein bisschen auch die Schwierigkeit, warum, also sagen wir mal so, also wenn ich mir das anschaue, dort wo die vielen Fehler passieren, wo die statische Analyse viel auswirft, das ist ja meistens, sind das auch die Projekte, die es schon sehr lange gibt, also irgendwie alter Code und dementsprechend auch auf unteren Teststufen relativ wenig Tests zu finden sind. Also keine Unit, keine Integrationstests, Feature-Tests so ein bisschen. Aber das heißt, also ein Refactoring auch schwierig ist dadurch. Ne? Und fehlt natürlich auch ein bisschen die Sicherheit. Vielleicht mal den Schwenk dahin. Wie ist denn da so deine Sicht drauf? Kann mir da KI auch irgendwie helfen oder jetzt auch der Ansatz?
Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich weiß ich gar nicht, ob KI da die Antwort so sehr ist. Wenn ich so ein altes System habe, an dem ich ja typischerweise auch nicht alles komplett von links auf rechts krempel, sondern ich habe da, vielleicht gibt es Änderungen im Steuergesetz und dann muss ich irgendwie, wenn es irgendein Abrechnungssystem ist, in dem Modul, das für die Steuerberechnung zuständig ist, Dinge ändern. Das ist dann klassisch, wenn ich jetzt überhaupt nicht über KI nachdenke, dann würde ich auch sagen, ich fange jetzt nicht an, in den Teilen, die damit gar nichts zu tun haben, jetzt irgendwie statische Analyse-Findings wegzuräumen, weil wozu denn nicht? Solange da keiner reinfasst, und das sind jetzt, also vielleicht wenn das Hochrisikothemen sind, dass ich sage, das sind irgendwie SQL-Injection-Risiken oder sowas, dann gucke ich da noch gezielt drauf. Aber da muss ich jetzt nicht anfangen, Kommentare zu ergänzen und solche Dinge. Sondern im Prinzip ist die Empfehlung immer, ich mache das da, wo ich sowieso gerade arbeite. Das heißt, wenn ich sowieso dieses Modul für die Steuerberechnung ändere und anfasse, dann versuche ich halt auch an der Stelle, meine Probleme aufzuräumen. Und das hat dann mit KI gar nicht mehr so viel zu tun. Und ich weiß, ich muss das ja sowieso testen. Idealerweise wäre schön, wenn es mit Unit-Tests geht, aber wenn es später von Hand getestet wird durch eine Testabteilung oder ähnliches, dann ist das auch in Ordnung. Und es ist nicht schlimm, wenn ich dann andere Dinge mitgeändert habe. Und so komme ich dann schrittweise zu einem etwas besseren System. Ob ich mit KI proaktiv das ganze System aufräumen will, weiß ich nicht. Weil ich habe halt einfach, selbst wenn es gut funktioniert, also ich meine, lass das 99,9% korrekt sein, habe ich trotzdem noch ein Promille Fehlerwahrscheinlichkeit. Und wenn ich dann 100.000 Findings wegräume, habe ich plötzlich 100 neue Fehler in mein System eingebaut. Und das will ich wahrscheinlich nicht haben.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit. Diese Systeme sind ja meistens architekturell historisch gewachsen, um so zu sagen. Na, da gibt es irgendwo in dem System meistens so die Klumpen des Todes, wo irgendwie tausende If-Verzweigungen irgendwie in irgendein Modul zusammengewürfelt sind und die man einfach nicht mehr so leicht auseinanderbekommt. Ne? Also da grätscht dann die statische Analyse raus und eigentlich will auch kein Entwickler daran, weil man quasi rein architekturell die Auswirkungen einer Änderung da gar nicht mehr überblicken kann. Ne? Und also ich weiß gar nicht, ob da KI so viel helfen kann. Das ist einfach.
Ja, ich fürchte nicht. Ich meine, das sind dann die Punkte, wo man tatsächlich immer irgendwann entscheiden muss, gibt es da Teile im System, die ich wirklich nicht komplett neu bauen will, aber wo ich wirklich mal ernsthaft ein paar Personentage oder Monate investiere, um Teile wirklich neu zu bauen und dann auch das vorbereite mit Testing. Ob KI da überhaupt jemals helfen kann, ich. Im Moment sehe ich es noch nicht, aber das ist immer je nachdem, wie man fragt.
Ja, jetzt, ich meine, du bist natürlich in dem Bereich statische Analyse auch ganz, ganz tief drin und das ist jetzt also so ein, also bei 2/3 der Fälle kann mir KI gut helfen, diese Qualitätsprobleme auch zu beheben. Ich würde vielleicht noch gerne mal diesen Blick nach vorne hin, also im Prinzip, wenn ich jetzt der KI meinen Code gebe und den mal checken lasse oder sowas, also die KI als statisches Analysetool heranziehe. Wie ist denn da so dein Blick drauf? Also ich werde das ja auch gerade im Fokus haben, was sich da gerade tut. Ne? Ja. Entwickelt sich da gerade was oder ist das eher so noch in den Kinderschuhen oder sind da gute Ergebnisse auch schon drinnen?
Also es ist ein sehr spannendes Feld tatsächlich. Da passiert viel. Da gibt es auch eine Menge Startups in dem Umfeld, die da unterwegs sind. Wir selber machen auch Forschungsarbeiten mit der TU München zusammen oder auch Abschlussarbeiten mit Studierenden. Und es gibt da verschiedene Sichten drauf. Also das eine ist, die Ergebnisse sind teilweise wie man es überall kennt, sehr durchwachsen. Also da werden teilweise Probleme erkannt, die gar keine sind. Natürlich werden auch ganz viele Probleme nicht gefunden, aber es hat statische Analyse ja immer. Also diese Vollständigkeit erreiche ich natürlich auch nie. Sehr viele von den Werkzeugen, die versprechen, dass sie irgendwie Code-Reviews auf GitHub automatisch machen, stellt sich raus, dass dann im Hintergrund läuft dann irgend so ein Open-Source-Linter mit. Und dann werden diese Ergebnisse an die KI gegeben, die formuliert es ein bisschen um und dann sieht es so aus, dass die KI ganz viel macht und tatsächlich verpackt die vor allem Ergebnisse.
Vielleicht cool, man kann AI dran schreiben. Aber
ja, tatsächlich ist das ja heutzutage ein Verkaufsargument trauriger, ja. Das, wenn das draufsteht. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das schwierig ist. Was wir uns in einer Abschlussarbeit tatsächlich angeschaut haben, die läuft gerade noch, das ist das ganze Thema Security-Analyse mit LLMs, auch um so ein bisschen größeren Kontext zu verstehen. Und was da ganz spannend ist, also zum einen die Ergebnisse sind tatsächlich nicht so überzeugend, dass wir so richtig überzeugt davon sind, das schon zu Kunden zu tragen. Das andere, was spannend ist, ist, dass wir haben zwei Datensätze genommen. Wir haben einmal einen genommen aus einem so ein typisches Benchmark-System. Da gibt es ja so Benchmarks, mit denen ich Security-Tools vergleiche. Und dann haben wir einen Datensatz genommen aus unserer eigenen Entwicklung. Das heißt, das ist Code, der ist nicht öffentlich, der ist garantiert in keinem Large Language Model in den Trainingsdaten drin. Und was man sieht, ist, dass die Ergebnisse auf unserem Code viel, viel, viel schlechter sind als auf den öffentlich verfügbaren Daten. Und das ist im Grunde genommen ist es nicht so überraschend, weil natürlich da, wo ich trainiert habe, da bin ich gut. Aber das ist halt übertragbar nur auf andere Daten, die irgendwie auch im Trainingsset dabei waren oder wenn mein Code ähnlich genug ist zu dem, auf was trainiert worden ist. Wenn ich aber jetzt plötzlich eben in einem Bereich bin, der ganz anders aussieht, und das ist ja, ich meine, 90% und mehr der Unternehmenssoftware wird halt Closed Source entwickelt. Es gibt ja nicht so viele Unternehmen, die einfach alles nach draußen stellen. Dementsprechend ist es nicht in den Trainingsdaten, dann funktioniert das plötzlich nicht und dann steht das wirklich signifikant. Also das war schon ein ganz überraschendes Ergebnis auf Grounds.
Ja, ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, ja. Mir kommt jetzt gerade noch ein anderer Gedanke, ich will einfach kurz ein bisschen philosophisch zu werden. Die statische Analyse ist ja dafür da, auch mit ihren Regeln und sage mal jetzt alles, was so Clean Code und Best Practices an Codierung ist, das kommt ja ganz viel daher, dass für den Menschen der Code wartbar und lesbar sein soll und besser verarbeitbar ist. Ne? Das ist ja auch ein schöner Anspruch, den wir da haben, damit einfach der nächste Programmierer weiter arbeiten kann. Jetzt, wenn ich in das Zeitalter komme, wo jetzt KI-Agenten programmieren, da sind ja diese Regeln vielleicht auch irgendwo hinfällig. Ne? Also eine statische Analyse sollte Code vielleicht gar nicht mehr darauf prüfen, ist es durch einen Menschen wartbar, sondern durch eine Maschine wartbar oder erweiterbar. Gerade so als Idee, habt ihr euch da schon mal mit dieser Fragestellung auch irgendwo beschäftigt?
Ja, also das ist jetzt nicht die zentrale Frage, die uns permanent umtreibt, weil es gibt so viel alten Code, der noch nicht generiert ist, da haben wir noch lange was mit zu tun. Im Prinzip haben wir eine ähnliche Fragestellung, ist ja schon ganz alt, das ist einfach der generierte Code. Also früher, wenn ich gebaut einen Compiler, dann habe ich eine Grammatik, daraus wird irgendwie der Code für den Parser oder sowas gebaut. Oder es gibt irgendwelche domainspezifischen Sprachen, aus denen wird dann wieder Anwendungscode generiert. Also das gibt es ja heute schon. Und da habe ich ja auch an den generierten Code andere Anforderungen an die Lesbarkeit, weil ich will da gar nicht so richtig reinschauen, sondern wenn ich was ändere, dann ändere ich halt dieses Ausgangsmodell und generiere einfach neu. Und das unterscheidet man ja heute auch schon. Der Unterschied zur KI aus meiner Sicht ist, dass ich bei diesen Generatoren, das ist deterministisch. Ich weiß, wenn ich die gleiche Eingabe habe, kriege ich immer das gleiche Ergebnis raus. Und in der Regel ist es auch so, dass diese Generatoren sehr lange entwickelt und getestet werden. Das heißt, ich habe auch ein sehr großes Vertrauen in diese Generatoren. Genauso wie wir es in die Compiler haben. Also sozusagen, früher wusste ich auch nicht, wenn ich einen Rohbau programmiere, ob der Assembler-Code und der Maschinencode, der da rausputzelt, ob das eigentlich Sinn macht oder nicht. Und inzwischen sind die Compiler so weit und da gibt es ja auch unglaublich viel Arbeiten, wie man so Compiler testet, dass ich einfach sehr, sehr viel Vertrauen da rein habe. Und ich glaube, fast niemand denkt an einen Compiler-Bug als erstes, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern ich suche dir Fehler immer bei mir in meinem Code. Und da sind wir mit der KI noch lange nicht. Also da bin ich ja schon bei normalen Texten so, dass ich dann über halluzinieren und dann irrt sich das und dann habe ich ja irgendwie, es gibt ja auch immer so einen probabilistischen Faktor, wo ich immer ein bisschen andere Ausgaben kriege und das will ich in diesem Chat-Modell ja auch haben. Beim Entwickeln, wenn ich wirklich sage, es entwickelt nur noch die Maschine, weiß ich nicht, wie gut das dann funktioniert. Die Gefahr ist halt immer, wenn ich in einen Modus komme, wo ich sage, nur noch die KI baut das Ganze und ich kann es gar nicht mehr nachvollziehen als Mensch und für Änderungen nehme ich auch wieder die KI. Was mache ich denn, wenn ich an den Punkt komme, wo es nicht mehr geht? Wer kann denn dann noch was machen? Und wie überprüfe ich auch, ob das eigentlich noch alles das macht, was es will? Oder dann sind wir wieder bei den Testern, die dann noch viel wichtiger natürlich werden an der Stelle.
Ist ja auch ein großes Thema, das uns in der Community gerade auch beschäftigt, gerade die sich mit diesen Systemen auseinandersetzen. Und dadurch, dass natürlich die Entwicklung ja jetzt auch gerade so massiv schnell vorangeht, ne? Also das, was da passiert, da schlackert man ja teilweise nur mit den Ohren.
Ja, wir haben immer gedacht, JavaScript-Frameworks wären schneller Release-Zyklus, aber die
können
da alles immer. Ja.
Genau. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich find's spannend, dass ihr euch mit dem Thema da auch so intensiv auch auseinandersetzt in Richtung statische Analyse, auch in der Behebung der Dinge. Ich glaube, das kann vielen gerade auch, die so vielen Output haben, da vielleicht auch helfen, mal da nachzudenken darüber, wie kann mir KI denn unterstützen, diese Probleme zu beheben oder zumindest einen Teil davon. Wenn du sagst, ihr habt bei euren Auswertungen so 2/3, wo das schon ganz gut funktioniert, also natürlich nicht ungesehen, aber zumindest einmal so, das ist ja schon eine ganze Menge. Ne? Also
es ist eine ganze Menge und es gibt natürlich Ideen, wie man das besser machen kann. Also sondern das ist jetzt der Startpunkt und dann geht jetzt der spannende Teil eigentlich los. Wie mache ich das jetzt besser im Laufe der Zeit? Und es wird uns noch eine Weile beschäftigen, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Benjamin, vielen lieben Dank, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich wünsche dir jetzt schon am Tag der Aufnahme ganz viel Spaß bei der OOP, die schon gewesen sein wird, wenn diese Folge ausgestrahlt ist.
Vielen Dank.
Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns bald mal auch persönlich kennenlernen auf einer der nächsten Konferenzen oder auf einem Event. Und ja, wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg bei der OOP.
Auf jeden Fall. Danke und Erfolg weiter mit dem Podcast.
Dankeschön.